Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit mir, Kenan Hasic. Heute sind wir wieder in einer unserer Lieblingsrubriken und zwar Nachgeholt. Da reden wir natürlich immer über Kultklassiker, Filme, die man gesehen haben muss und irgendjemand aus unserem Umfeld sitzt hier mit dabei, der den Film schon kennt und auch praised und eine andere Person ist mit am Start, die den Film noch nie gesehen hat und wir fragen uns, wie ist das nur möglich? Und wir empfehlen den Film dann dieser Person, sie schaut den mit uns zusammen und dann reden wir darüber. Das ist so das Konzept von Nachgeholt. Heute mit Die Reifeprüfung oder auf Englisch The Graduate, ein Klassiker aus dem Jahre 67 von Mike Nichols und der Übeltäter, der den Film bis vorhin noch nie gesehen hatte, ist Luca.
Schönen guten Tag, ich bekenne mich schuldig, aber du kannst mir nichts mehr vorwerfen, denn wie dir vielleicht aufgefallen ist, habe ich diesen Film inzwischen gesehen.
Ja, wir haben ihn zusammen sogar geguckt in einem Raum und haben uns direkt danach das Mikrofon geschnappt und gesagt, wir haben noch kein Wort, bis auf vielleicht ein, zwei Worte,
währenddessen
mal ausgetauscht. Sonst weiß ich nicht, was dein Gesamtfazit dieses Films ist. Also bin ich mal sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird.
Okay.
Dann wollen wir mal kurz schon mal starten mit der ersten Frage. Wann hast du das erstmal von dem Film mitbekommen, von dem Status, den der Film hat? Und naja, vielleicht hast du schon mal den irgendwie anders referenziert bekommen.
Also ich glaube tatsächlich, dass ich meine ersten Connections, worüber wir ja auch schon eben gerade, bevor das Mikro an war, so ein bisschen geredet haben, tatsächlich durch die Simpsons hatte.
Mhm.
Also durch die zwei prominenten Folgen, in denen der Film parodiert wird. Und darum glaube ich wirklich, das Erste, was ich von diesem Film mitbekommen habe, war wirklich die finale Szene, die ich jetzt für die Leute, die hinter Mond leben, nicht spoilern werde, aber die ja doch in der Simpsons-Folge, in der Marges Mutter und Homers Vater miteinander ausgehen, noch sehr prominent parodiert wird.
Ja, wir haben die Folge gerade eben auch nochmal geschaut.
Ja, genau.
Und ja, ich kann nur bestätigen, die Annahme ist sehr, sehr korrekt.
Ja, also ich weiß doch, dass ich als Kind, als ich das gesehen habe, natürlich gar nichts damit anfangen konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, dass es diesen Film gibt. Und ja, ich war, ich weiß selber nicht, warum es so lang gedauert hat mit diesem Film. Ich weiß auch, der lief ein, zwei Mal im Kino, aber immer zu Terminen, wo ich irgendwie nicht konnte oder wo noch was anderes lief.
Da bist du lieber in der Sneak Preview gegangen.
Da war ich lieber, war das einer dieser?
Nein.
Ja, deswegen hat es dann doch 28,5 Jahre gedauert, bis ich mir diesen Film zu Gemüte geführt habe. Und jetzt als Anlass dieser Folge war es dann mal soweit. Und ja, ich wusste natürlich einiges schon vorher, aber einiges tatsächlich auch noch nicht. Also insgesamt war es dann doch ein First Watch, obwohl man natürlich an der Ikonografie des Films nicht ganz vorbeikommt.
Man muss ja auch immer sagen, irgendwann mal, wenn man natürlich sehr spät diese Filme guckt, ist es natürlich durch die Popkultur und durch die Zitate, ist sowas ja auch immer durchzitiert. Ich sage ja immer, es ist beneidenswert, wenn Leute halt oder wenn man früh genug Filme wie Fight Club beispielsweise schaut oder 7, darüber hat mir jetzt auch letztens nochmal geredet, wenn man gewisse Sachen nicht weiß oder noch nie gehört hat und plötzlich auf einmal die zum ersten Mal wirklich das Gehirn und das Ohr und Auge auch entern, sodass es halt eine wirklich frische, neue Erfahrung ist. Ich bin froh, dass ich bei vielen Sachen recht früh drangekommen bin und auch noch zu Zeiten vor Social Media und Memes und etc. Diskursen bei vielen Sachen drangekommen bin, sodass man halt bewusst vielleicht mal so einen Simpsons-Gag mal wahrgenommen hat, aber sonst eher unberührt davon bleibt. Jetzt bei Graduate ist ein Film natürlich, der sehr viele Sachen mit reinbringt, sei es der Soundtrack natürlich, der immer damit in Verbindung steht. Wir haben über ein, zwei Shots auch während des Films geredet, die natürlich sehr ikonografisch sind. Das Ende spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber sonst war es bei mir auch, ich habe, glaube ich, mit 20 das erste Mal den Film gesehen. Also,
das ist natürlich das perfekte Alter.
Ja, das war vor 10 Jahren jetzt. Ich habe auch lange Zeit einen Bogen um den Film gemacht, wegen des deutschen Titels, die Reifeprüfung. Es klang irgendwie so, kann, wenn man so jugendlich ist und man so in seinen Anfängen der Cineastenphase ist, dann schaut man halt, keine Ahnung, Filme mit auch einem coolen Titel irgendwie so, ne? Goodfellas, Der Pate oder sonstiges. Wenn du das so mit seinen, keine Ahnung, von 16 bis 18 bis 19 oder sowas die Titel reinguckst, dann denkst du so, Reifeprüfung, ja okay, Dustin Hoffman spielt mit. Irgendwie ist das ja doch interessant und man hört ja super viel Gutes. Es soll irgendwie so ein sehr definierender Film sein. Und dann schaut man halt mal rein und dann wird man doch ein bisschen überrascht. Aber dazu gehen wir gleich rein. Erstmal hole ich euch nochmal ab, von wem ist der Film, wer spielt alles mit. Das habe ich ja schon gerade ein bisschen angedeutet. Aber nochmal in der Zusammenfassung. 1967 kam der Film raus. Das ist eine sehr wichtige Zeit gewesen. Sowohl
60 Jahre her, Mann.
Bald 60 Jahre alt. Und Dustin Hoffman ist auch noch unter uns mit 88 Jahren.
Ja, tatsächlich. Und ach, wie heißt sie jetzt nochmal? Wir haben eben über sie geredet.
Anne Bancroft?
Nein, die jüngere Schauspielerin Catherine.
Catherine Ross.
Ross lebt tatsächlich auch noch.
Ah, okay.
Die ist aber, also die ist im Ruhestand, aber sie lebt noch.
Ja, Jahrgang 1940.
Genau.
Genau, Mike Nichols hat Regie dabei geführt mit, ja, wahrscheinlich immer noch sein größter Film. Ist natürlich noch bekannt durch andere Filme wie Birdcage zum Beispiel, der sehr beliebt ist in den 90ern.
Hatte man nicht auch gemacht.
Genau, Who's Afraid of Virginia Woolf. Also wichtiger Regisseur der 60er Jahre auch gewesen, auch gerade eben zu der Bewegung, worauf ich hinaus wollte. In den USA finden halt nicht nur gesellschaftliche Veränderungen in den 60er statt. Ne? USA bewegt sich so langsam von einer Krise in die nächste. Man ist ein Jahr entfernt vor den 68er-Protesten. Vietnam läuft gerade ran. Post Martin Luther King Assassination, Post JFK Assassination. Land ist komplett in Aufruhr. Und natürlich beschäftigt man sich mit der Jugend halt das erste Mal. Und die Jugend ist plötzlich eine Zielgruppe. Und zwar auch nicht nur eben für Produkte, für den Kapitalismus, für den Jobmarkt, sondern aber auch eben fürs Kino. Man merkt diese Strömung, die sich verändert, dass plötzlich Filmstudios sagen, ja, okay, wir müssen mehr jetzt auch nach der James-Dean-Ära so ein bisschen diesen Zwist, die Rebellion der Jugendlichen auf uns nehmen und drüber reden und Hollywood selbst auch in eine Phase gerade drinsteckt, die finanziell nicht so gut läuft. Man merkt, europäische Filme erleben gerade neue Wellen, sei es nicht nur French New Wave, im skandinavischen Kino, das britische Kino, was zum Vorschein kommt. In Deutschland bewegt sich auch mit dem, dann ein, zwei Jahre später mit den Oberhausener Bewegungen natürlich auch nochmal was. Und ja, so hier fing es dann so langsam an. Er ist noch nicht offiziell in der New Hollywood-Ära angekommen, aber es ist so ein gewisser Vorreiter dessen.
Steine, ja.
Genau, bevor Easy Rider es dann wirklich dann komplett losgetreten hat, merkt man auf jeden Fall hier schon vom Appeal sehr viel damit rein, was Mike Nichols in den Film reinbringt. Dazu holt er sich eben Dustin Hoffman, wir haben das ja auch während des Films kurz einmal besprochen, seine zweite Filmrolle, die er reinbringen durfte, damals mit knackigen 29 Jahren. Dann Anne Bancroft, auch schon acclaimed gewesen, natürlich als Oscar-Gewinnerin. Und hat ja auch eine super steile Karriere auch gehabt, starb 2005. Und dann auch noch Catherine Ross, die man aus Butch Cassidy and the Sundance Kid bringt. Donnie Darko hat sie noch mitgespielt, Stepford Wives. Und dann auch viele Mainstays aus der alten Hollywood-Garde, die auch später in den 70er Jahren noch, wie Murray Hill Hamilton, den man auch vielleicht als Bürgermeister von Jaws zum Beispiel kennt und so weiter und so fort. Groß auf jeden Fall angelegt und ja, wie würdest du die Handlung zusammenfassen, wenn du jetzt müsstest?
Naja, also es geht um einen jungen Mann, der, nachdem er seinen Abschluss gemacht hat, zu seiner Familie zurückkehrt, um so ein bisschen diese awkward Übergangsphase zwischen ich habe jetzt was gelernt und was mache ich jetzt eigentlich damit, zu verbringen, so ein bisschen in der Findungsphase ist. Und auf einer Familienfeier es ist eine Begrüßungsfeier für ihn, wo halt die ganzen Freunde der Familie, Freunde, Freundinnen eingeladen sind. Und da begegnet er halt Mrs. Robinson wieder. Mrs. Robinson ist die Frau eines Partners seines Vaters.
Genau.
Mr. Robinson tatsächlich, man mag es kaum glauben.
Yeah.
Und fährt sie durch eine Verkettung von Umständen nach Hause. Mr. Robinson ist nicht da. Und Mrs. Robinson versucht, ihn vor Ort zu verführen. Und am Anfang Wehrt sich der junge Mann Ben
Benjamin
noch dagegen? Benjamin, genau, Benjamin Braddock oder Gladstone auch. wehrt sich dagegen, aber kann sich dann den Verführungen von Mrs. Robinson nicht lange entziehen. Und ja, natürlich besteht ein relativ hoher Altersunterschied zwischen den beiden. Also er ist Anfang 20, sie ist in ihren 40ern. Und es ist natürlich auch das Problem, dass sie eine alte Familienfreundin ist und verheiratet und eine Tochter in seinem Alter hat, mit der Mr. Robinson ihn auch die ganze Zeit so ein bisschen verkuppeln möchte.
Genau, Elaine.
Ja, Elaine Robinson. Darum, man könnte sagen, Shenanigans ensue und ja, die beiden müssen diese Affäre ein bisschen balancieren und natürlich auch dafür sorgen, dass ihnen niemand auf die Schliche kommt.
Perfekt, das reicht mir auch schon. Bevor wir in den Deep Dive einsteigen, direkt mal Spoilerwarnung. Der Film ist fucking 60 Jahre alt. Was macht ihr überhaupt hier? Warum hört ihr überhaupt diese Folge? Macht es so wie Luca und schaut euch den Film einfach an.
Ich wollte gerade sagen, ihr Trottel, wie kann man denn 2026 diesen Film noch nicht gesehen haben? Also ich habe diesen Film gesehen.
Wunderbar, genau. Einmal Spoilerwarnung, weil es ergibt sonst keinen Sinn. Wir müssen ja hier niemanden den Film verkaufen, der hat ja seinen Status.
Genau.
Deswegen, es geht hier mehr darum, wie du ihn findest und was nehmen wir so aus dem Film mit letzten Endes. Und ich würde mal sagen, lass uns mal mit der zeitlichen Einordnung anfangen. Ich habe ja schon in ein paar Sätzen beschrieben, wie es so in den USA gerade ging. Aber auch gleichzeitig so ist es ja spannend zu sehen, was für Tropen er letzten Endes bedient, beziehungsweise welche er subversiv definiert.
Ja.
Genau. Angefangen halt eben mit Benjamin, der diesen Post-College-Graduate spielt und letzten Endes halt nicht so ganz weiß, wohin man reingeht. Und ich finde, das ist ja eigentlich so diese interessante Einnahme, weil vorher sind ja Jugendliche immer ganz klar ihren Weg gegangen. Ne? Du hast dann Filme, wenn halt sagen, ja, man ist in den Fußstapfen des Vaters getreten.
Genau.
Man hat immer so den Weg klar gesetzt. Oder man spielt halt eben noch in der Highschool-Zeit, wo man eben diese rebellische Phase hat. Aber dann bist du ja irgendwann mal domestiziert und du fügst dich dann letzten Endes den Fetischen deiner Familie. Und hier hat man halt mal den Standpunkt genommen, wir nehmen einen, der jetzt wirklich gerade in dieser Phase zwischen die Uni ist beendet und jetzt, was kommt als nächstes? Sachen, mit denen wir uns ja auch total jetzt auch gerade noch identifizieren, als Uni-Abgänger, wo die jetzt gerade so ihre ersten Jahre auf dem Jobmarkt auch machen, ist das ja ein total interessantes Gefühl.
Lange gedreht werden.
Genau, dieses letzte Studienjahr oder auch gleichzeitig diesen Sommer halt eben nochmal zu genießen und zu fragen, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Und du merkst ja auch, dieser Außendruck kommt ja von der Familie auch gleichzeitig mit. Alle sagen, ah, oh, du hast einen Preis, du hast eine Auszeichnung, du bist hier 1-0er College-Absolvent, die Zukunft steht vor dir und gleichzeitig denkst du aber auch so,
ja, was mache ich damit?
Was mache ich damit? Und gleichzeitig bewege ich mich aber auch noch in so eine Phase in den USA. Ne, das schwimmt alles irgendwie mit, die Schwere davon, auch wenn es im Film jetzt nicht klar genannt wird. Aber klar, Vietnam ist irgendwo, ist ein Thema. Und irgendwo ist es wirtschaftlich auch gerade schwierig, irgendwo reinzugehen. Und naja, man fragt sich also, wo bleibt man dann? Und ich finde diese Melancholie daraus gezogen, das erkennt man auch Dustin Hoffmans Schauspiel auch
extrem
gut an. Diese Verwirrung, diese Orientierungslosigkeit. Und ich finde, das ist ja schon mal ein guter Anfänger, um zu sagen, damit steigen wir ein. Wir zeigen halt einen Charakter, der von dem Raum, in dem er, also von dem Flugzeug, aus dem er aussteigt, Mist nach Hause geht, merkst du schon auch mit dem Einsatz von Sound of Silence.
Ja, und diesen wahnsinnigen Shot auf dem
auf der Rollbahn.
Rollbahn, genau. Das ist schon auch ziemlich, ziemlich geil. Was du auch noch herausgehoben hattest während des Films, ist auch einfach eine sehr schöne Art, ästhetisch die Opening Credits einzubauen, ne, wie der Shot geframed ist. Und ja, generell ist Isolation in dem Film ja ein sehr, sehr großes Thema und auch wie du die Figur im Shot isolierst. Also der Film war bei den Oscars für die beste Kameraarbeit nominiert, was man sich vielleicht erstmal nicht so denkt, wenn man die Inhaltsangabe hört und sich denkt, okay, das ist irgendwie fast schon eine romantische Komödie. Also klar, es ist definitiv auch ein Drama, aber es hat schon auch Anleihen der Komödie, würde ich durchaus sagen.
Ja, definitiv. Wir haben einige Male gelacht.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen extrem witzigen Joke. Ja, aber ne, man erwartet das in erster Linie gar nicht. Aber das Framing in dem Film und wie der Shot designt ist, das spielt wirklich eine sehr, sehr große Rolle darin, diese Isolierung, die Ratlosigkeit der Hauptfigur einzufangen. Und es ist auch nicht so, dass es dir in die Visage gedrückt wird, sondern du kannst einfach, es hat alles ein gewisses Gefühl. Also das Bild ist die ganze Zeit sehr, sehr haptisch und du merkst einfach, was es dir sagen möchte, ohne dass du das Gefühl hast, dass es dich anschreit.
Genau, wenn wir allein diese Szene zu Beginn haben, wie er schon mit so quasi schon fast nahen Splitterjob dann arbeitet, wie der Vater zum Beispiel mit Benjamin redet, dann die Kamera auf ihn draufhält, wie du schon sagst, das in einem Cassavetes-Film.
Ich glaube tatsächlich, das ist gar kein Splitterjob da. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr tiefer Fokus.
Mein ich ja. Aber es sieht halt eher ein Splitterjob
da. Heutzutage würdest du es mit einem Splitterjob da machen müssen, weil keine Kamera gefühlt mehr diesen Fokus einfangen kann, ohne dass du, weiß ich nicht, irgendwie eine Sonnenlampe ans Set holst.
Absolut. Das meine ich ja. Heutzutage würde man es eher so interpretieren, dann eben diese Cassavetes Close-Up-Shots, wo du irgendwie diesen Stresspegel plötzlich merkst und wie...
Was nie wiederkommt nach dem Anfang, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ne? Du hast ja die erste Szene, die wirklich fast komplett in diesem Close-Up-Stil gefilmt ist und dann, sobald Mrs. Robinson den Raum betritt, switchen wir auf einen Wide-Shot und danach bleibt es ja eigentlich relativ, also nicht langweilig, du hast ein super variables Bild, aber diese krassen Shaky Cam Close-Ups, die kommen eigentlich nicht mehr so richtig wieder zurück. Ne?
Genau, weil du ihn jetzt nicht mehr abstrakt isolierst, sondern halt eben mit Mrs. Robinson natürlich immer im Bild halt zusammen hast und sie ja häufig im Hintergrund ist oder einer von den beiden ist ja immer im Hintergrund gesonnt und dann hast du ja genau aus der Ecke heraus den Close-Up eben auf die Figur und wo du ja auch immer die Distanz nämlich einfängst, absolut, die diese beiden ja zueinander haben. Und das ist ja schon mal rein visuell ein super interessanter Einstieg in den Film, den er uns hergibt. Und dann sagst du ja schon, Wide-Shot-Wechsel, die Beziehung wird zwischen den beiden wird aufgebaut. Und Anne Bancroft ist ja auch eine super interessante Frauenfigur für die Zeit, weil ne die Post-50er Jahre, 60er Jahre, sie ist die unglückliche Ehefrau letzten Endes, die halt Mutter geworden ist und wir erfahren ja auch später, dass es halt eben wirklich, sie ist schwanger geworden, sie hat dann aus Not heraus dann Mr. Robinson geheiratet und spielt halt eben dann dieses klassische ich gehe jetzt mal eine Affäre ein, weil meine Ehe mich halt auch nur zwar sozial zwar abdeckt, aber meine sexuellen Fantasien meine Begehren letzten Endes dadurch nicht erfüllt sind.
Und vor allem, das habe ich ja während des Films einmal ganz kurz angesprochen, es wird angedeutet, dass sie ungefähr so alt war wie er, als sie heiraten musste, weil sie ihr Kind bekommen hat. Das heißt, er ist natürlich auch so ein bisschen für sie eine Repräsentation der Jugend, die sie nie gehabt hat. Also sie hatte ja nie diesen Punkt in ihrem Leben. Natürlich für eine Frau ist es auch immer noch mal was anderes. Ganz, ganz klar, ne? Gerade vor dann ja fast 100 Jahren. Aber es ist schon. Es macht natürlich anders. Er ist für sie ja so ein bisschen die Repräsentation dessen, was sie hätte haben können, wenn sie nicht schwanger geworden wäre, wenn sie nicht hätte heiraten müssen.
Genau. Sie sieht halt, dass, wenn man dreht hier jetzt nämlich die ganze Dynamik um. Früher hatte man ja gehabt, diese Männer, die jetzt unbedingt junge Frauen halt nachjagen, weil sie halt auch ihre eigenen Jugend hinterher heulen. Ja. Und das sagt ja auch zum Beispiel Mr. Robinson auch im ersten Gespräch miteinander, dass du sagst, so, du wirst nie wieder so jung sein. Ne? Und das ist halt auch natürlich dann ein Thema, das Anne Bancrofts Mrs. Robinson auch ständig beschäftigt, das Altern selbst, was jetzt hier nicht als negativ dargelegt wird, sondern dass sie halt als ältere Frau sagt, ich nehme jetzt ein bisschen das Zepter in die Hand und kreiere so ein bisschen eine machtvolle Dynamik halt auch zwischen den beiden.
Ja.
Und die 60er Jahre, wir leben halt mittendrin, die ersten Jahre nach der Antibabypille, die letzten Endes erfunden wurde, sexuelle Revolution, die stattfindet und da geht man halt gewissen neuen Dynamiken auch nach. Der Hays Code in Hollywood liegt auch so langsam brach und du merkst es auch schon, dass da auch dann diese ersten kleinen Akzente auch gesetzt werden, wenn es um das Thema Sex generell ist. Ne? Es wird zwar auch wie in diesem Film immer drumherum ein bisschen geredet und es wird jetzt nie aktiv korpuliert, aber...
Ja, du hast schon Brüste und nackte Körper und Personen, die sich umziehen. Also unterm Hays Code hättest du das nicht so machen können. Aber nochmal zu dem Punkt davor. Ich finde es total spannend, dass wir diese Dynamik haben in einem Film, der die Unentschiedenheit einer Person an einer Stelle im Leben beschreibt, an der ein Bruch stattfindet. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, also genauso ist sie ja auch für ihn eine Repräsentation dessen, was passieren kann, wenn du dich falsch entscheidest. Also genau. wenn du eine falsche Entscheidung triffst, wie du dein Leben führen kannst und damit eigentlich dein Leben lang unglücklich ist. Weil wie gesagt, ne, du hast es ja genau richtig gesagt, sie ist ja nicht unglücklich damit, dass sie älter geworden ist, sondern dass sie mit diesem Mann älter geworden ist und dass sie die falsche Entscheidung getroffen hat wahrscheinlich in dem Moment.
Genau. Und auch das ist ja auch das, was die erste Viertelstunde, 20 Minuten des Films ja auch begleitet. Es geht ja auch um eine Entscheidung eines jungen Mannes, ob er halt dem Verlangen nach einer sexuellen Begegnung mit einer älteren Frau, mit einer bekannten Frau aus der Familie letztens, aus der Nachbarschaft danach geht. Ne? Also auch hier geht's primär um eine jugendliche Entscheidung, ob es halt eine Sünde ist, die man hier nachgeht, der man nachverlangt, oder ob es halt etwas, was ich ganz klar mit dem äußersten Wissen heraus bewusst jetzt treffe. Oder ne, dieses kleine Play, ne, was wir also auch sehr in dem Film, glaube ich, beide mochten, dieses ständige Hin und Her, dieses Are you trying to seduce me, Mrs. Robinson? Ja. Was ja auch sehr cool dargestellt wird, auch gerade in dem Moment, wo sie ihr Bein hebt und die Kamera unterm Bein durchfilmt.
Was, wie gesagt, so der ikonischste Shot, abgesehen vom Ende wahrscheinlich, aus dem ganzen Film ist.
Ja, genau, das ist ja so das klassische Framing. Ich glaube, es gibt auch Poster auch, die genau daran geframed sind.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das Originalposter ist.
Ich glaube tatsächlich, du hast vollkommen recht. Auch den Shot gibt es übrigens.
Fast.
Ah, okay. Den Shot gibt es übrigens auch nochmal in einer anderen Folge von den Simpsons. Ich glaube, da ist es Mrs. Krabappel, die so sich so zurücklehnt.
Ja. Genau. Und nach dieser ersten Begegnung, wo halt noch nichts passiert, außer halt, dass die ja plötzlich nackt vor ihm im Zimmer ihrer Tochter steht, by the way.
Ja.
Und wir auch eine interessante Art von Anschneiden des Körpers haben. Also hier merkt man ja auch so diese leichte Haze-Code-Verschlossenheit ist noch drin, aber man geht noch nicht ganz full out, aber man spielt halt so ein bisschen mit den Fantasien oder mit den Vorstellungen des Publikums, was ich hier gelungen gelöst finde. Und dann kommt diese Verzwickung, dass er sie anruft und sagt, wir gehen ins Hotel, lass uns zum Hotel treffen. Und dann diese Unsicherheit so langsam aufgelöst wird und dann irgendwann mal es natürlich zu einer sexuellen Affäre kommt.
Ja.
Und dann geht's weiter letzten Endes mit diesem Sommer, der dann weitergeht und wie er dieses Selbstbewusstsein entwickelt. Und ich finde, das ist eine sehr spannende Performance auch, die letzten Endes Dustin Hoffmann gibt von diesem sehr unsicheren jungen Mann, der eben auch sein erstes Mal erlebt, was hier ganz klar dann bestätigt wird und dann plötzlich eine gewisse Selbstbewusstsein empfindet. Aber trotzdem schwingt in dieser Montage, wo sie beiden auch miteinander Sex haben und immer wieder die Simon Garfunkel-Musik dann reingespielt wird und immer aus quasi von einem alltäglichen Moment ins Schlafzimmer immer gehend. Also er lebt quasi so im Pool vor sich hin und dann der Wechsel ins Schlafzimmer, was eine super Montage meiner Meinung nach ist. Aber trotzdem hast du immer so diesen melancholischen Blick trotzdem bei ihm drauf, als ob trotzdem nichts Erfüllendes dahinter steckt, aber immer noch dieser Blick in eine Zukunft ist, die halt immer noch unklar wirkt.
Es ist ja auch nichts Erfüllendes in dem Sinne. Also es ist ja, ich sag mal so, eine Affäre ist ja per Definition nichts, was eine Zukunft hat. Ich möchte jetzt hier nicht den Moralritter spielen und sagen, habt keine Affären, Kinder. Aber es ist natürlich so, dass wenn du wie er auf der Suche nach etwas bist, was dein Leben definiert und was dich irgendwo hinbringt, dann ist das natürlich nicht das Richtige. Dementsprechend finde ich, ergibt das schon Sinn, dass du natürlich sein Selbstbewusstsein steigen siehst, aber dass dieser grundsätzlich so ein bisschen, wir haben ja gesagt, so eine trübe Tasse so ein bisschen. Also er wirkt immer noch sehr klein in jedem Bild.
Er ist sehr taub, was einfach seine Mimik, seine Gestiken und auch seine Allgemeinbewegung ist. Also er fühlt sich schon an wie so eine Schachfigur, die von anderen Personen halt drum und umhergeschoben wird, der eigentlich keine eigenen Entscheidungen letzten Endes trifft. Ne?
Ja, voll.
Man könnte halt auch sagen, dass er hier auch den ganzen Seducing letzten Endes der Verführung halt einfach nur nachgibt und sich denkt, ach, warum letzten Endes nichts, aber es ist halt auch jetzt nicht eine bewusste Entscheidung ist.
Ja.
Und ich finde, das unterstreiche auch diese Orientierungslosigkeit, weil es wird ja nie formuliert, was er eigentlich will vom Leben. Es wird ja nie ein gewisses Ziel ausgegeben, sondern er lebt ja quasi vor sich hin, bis sein Vater auch mal sagt, so, ja, du müsstest ja mal was machen.
Wir erfahren ja auch bis zum Ende nicht, was eigentlich dann mit ihm passiert. Ne? Also was so seine berufliche Laufbahn spielt dann ja eigentlich irgendwann gar nicht mehr wirklich so eine krasse Rolle.
Genau. Es ist das Gefühl von Aufbruch, aber auch wie halt jeder revolutionäre Aufbruch ist ja auch immer die Frage, okay, es ist geschafft, wir haben alles durchbrochen, was nun? Was nun? Und das ist ja auch eigentlich die spannende Frage, die auch letztens die Zeit ja auch begleitet. 67, 68 kommen dann die Protestbewegungen, Amerika liegt brach und da fragt man sich auch so, okay, jetzt ist halt alles kommuniziert worden, aber wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt danach? Mhm. So, eine Präsident ist abgesetzt, Johnson ist weg. Wir haben aufmerksam gemacht, dass wir alle den Vietnamkrieg nicht wollen. Der Vietnamkrieg endet und dann, was passiert danach? Letzten Endes, wie soll es dann weitergehen?
Ja.
Und das macht es eigentlich auch immer die ganze Zeit recht spannend. Und überkochen tut das ja auch dann letzten Endes, wenn all das dann rausgenommen wird und Elaine dann ins Spiel auch reingeholt wird. Die, wie wir schon sagen, Catherine Ross ist in Berkeley auf dem College und kommt immer wieder zum Besuch daheim. Und es ist auch hier wieder sehr spannend, dass auch er hier, also Benjamin, keine eigene Entscheidung dazu trifft. Er wird halt die ganze Zeit gesagt, so vom Vater von Elaine, also von Mr. Robinson, der sagt so, ach, könntest du ja mal meine Tochter mal ausführen.
Du bist doch so ein heißer Typ, ne? Die Frauen, die sind doch verrückt nach dir, du könntest doch jeder haben, nimm doch meine Tochter.
Genau, er sagt das genauso. Ja. Und auch die Eltern sagen, ach, du sollst sie doch mal ausführen, sei doch mal so ein höflicher junger Mann und führ sie doch mal aus. Also auch hier merkst du, das Elternhaus pressert ihn letzten Endes da rein. Und
jede persönliche Entscheidung seines Lebens. Ja,
er ist halt wirklich wie so ein Papierboot, das quasi so auf so eine Badewanne schwimmt und immer mal von der Person, die es aufsetzt, einfach mal weggepustet wird.
Was natürlich eine schöne Metapher ist, weil Wasser ja in dem Film generell eine recht große Rolle spielt, könnte man sagen.
Genau. Und wie findest du diesen Shift, der dann letzten Endes auch in der Beziehung zwischen Mrs. Robinson und Benjamin dann stattfindet, als Elaine halt auch immer wieder mehr ein Thema wird und sie mir auch eigentlich nur sagt, ja, tu's nicht, triff dich nicht. Und das wird dann so auf einmal der Bruch, an dem er sagt, jetzt muss ich meine eigene Entscheidung treffen.
Ja.
Du sagst mir nein, ich sage jetzt ja. Und ich weiß, und das, obwohl er eigentlich nicht weiß, oder weiß, dass es eigentlich gar nicht möchte.
Ja, es resultiert auf jeden Fall in einer sehr awkward Szene, bei der mir richtig schön die Gänsehaut überall runtergelaufen ist. Ja, ich finde es auf jeden Fall, das ist wirklich der Teil, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte vorher. Also ich wusste nur, es geht um eine Beziehung mit einer älteren Frau. Und dass die Tochter danach, ne, also klar, ich hatte natürlich den letzten Shot im Kopf, das heißt, ich hätte die Connection machen können, aber die habe ich irgendwie davor nie so richtig gemacht. Und dieser zweite Teil war dann wirklich sehr... Also ab dem Zeitpunkt, wo sie sagt, ja, bitte versprich mir, dass du nicht mit ihr ausgehst, ist natürlich relativ klar, was dann passieren wird. Aber
natürlich,
trotzdem finde ich, ist das einfach ein recht spannender Konflikt, der sich gerade auch für 67 ziemlich neuartig anfühlt, finde ich auch. Ne? Also ein krasser Tabubruch, aber nicht einer um des Tabubruchs willen, sondern schon auch, weil das eben zu der Geschichte passt, die erzählt werden soll.
Ja, ich finde jetzt auch rein aus einer narrativen, also aus einer Drehbuchsicht, ist das ja auch clever angeteased, dass man sagt, okay, wir können natürlich jetzt nicht den ganzen Film nur über diese Affäre gehen und halt sagen, kommt's raus oder kommt's nicht raus. Das wäre ja wieder recht
klassisch
und irgendwann mal auch ab einer gewissen Zeit langatmig. So, die Dynamik ändert man dann, indem man eben die Tochter reinbringt, was natürlich auch dann, Benjamins Flex dann letzten Endes wird, dass er mit der Mutter und mit der Tochter was anfangen möchte. und dann letzten Endes auch eine Auflehnung, nicht nur gegen sein eigenes Elternhaus, das gerade stattfindet, gegen generell gesellschaftliche Strukturen, aber auch dann sich plötzlich gegen die Frau, mit der er die ganze Zeit eine Affäre hat, sich dann auflehnt und auch nicht sich heimlich trifft, sondern er kommt rein, sagt, meine Eltern haben mich jetzt dazu gebracht, sie auszuführen, und dann verhält er sich auch erstmal auf den ersten Date natürlich wie das größte Arschloch. Ignoriert sie, hat seine Sonnenbrille auf und sie gehen einfach in ein Striplokal.
In Schmutzschuppen.
Und dort merkt er die Fehler seiner Wege und dann plötzlich fangen die das Date nochmal von neu an. Und plötzlich merkt er, okay, sie ist doch irgendwie eine Person, mit der, und das ist jetzt das Allerwichtigste, ist ja natürlich auch der Gegensatz eben, der dann stattfindet zwischen Mutter und der Tochter. Mit der Tochter kann sich auf einmal unterhalten. Er kann plötzlich seine eigenen Probleme aussprechen und jetzt auch seine Gedanken vielleicht mal widerspiegeln, weil bis dahin war er eigentlich nur eine Schablone, schon eine Schachfigur, die von A nach B letzten Endes steif nach hin und her bewegt wird oder wie ein Ping-Pong-Ball, der zwischen zwei Schlägern hin und her gespielt wird. Und hier hast du das Gefühl, dass so langsam jetzt mal der Auftauer kommt, er seine eigenen Entscheidungen trifft.
Dass er selber merkt, dass er das erste Mal vielleicht auch was möchte.
Richtig. Und das bricht dann halt so in diesem Treffen auf. Und dann hat er aber gleichzeitig, während das passiert und so ein bisschen dann auftaut, ja, der Konflikt. Er hat nicht nur diese Affäre, er hat die Affäre mit ihrer Mutter und die Mutter, die auch gleichzeitig gesagt hat, du darfst das nicht und du sollst es auch nicht. Und er widersetzt sich natürlich auch dem Ganzen und bedenkt vielleicht auch gerade nicht, dass theoretisch auch Mrs. Robinson das ganze Ding aussprechen könnte und irgendwann mal den Skandal letzten Endes lostreten kann.
Ja.
Und er versucht dann eben alles abzuwenden und dann kommen wir natürlich zu einer sehr, sehr humorvollen Szene, wo sie eine Hotelbar suchen und dann im Taft-Hotel landen, wo er ja immer wieder mit Mrs. Robinson geschlafen hat.
Hi, Mr. Gladstone.
Und was ist dann passiert da drin?
Sie erkennen ihn halt alle wieder und alle sprechen ihn an. Und er will halt logischerweise nicht in diesem Hotel sein, weil sie dann irgendwann fragen wird, warum bist du so oft hier, dass sie dich erkennen und warum sprechen sie dich mit falschem Namen an? Und versucht dann rauszugehen. Und irgendwann ist es halt relativ klar, dass es sich bei ihm um diesen Mr. Gladstone handelt, der die ganze Zeit angesprochen wird. Dann gibt es noch einen wunderbaren Callback zu einer Szene früher, wo er versehentlich auf einer Party gelandet ist, wo er sich mit seinem richtigen Namen anmelden wollte und sie aber nur jemand mit einem ähnlichen Namen da hatten. Und dann trifft er die Dame dann wieder, die ihn dann noch mit dem falschen Namen anspricht. Also es ist wirklich eine hervorragend ausgeführte Szene mit einer Menge Callbacks und einfach generell extrem lustig und definitiv einer der lustigsten Momente des ganzen Films.
Ja, mit einer großartigen Punchline auch die Szene dann auch beendet und dann irgendwann mal, ich glaube, das war so die Hälfte des Films, ab der Hälfte des Films kam Elaine dann, also ab dem Start der zweiten Hälfte ist Elaine dann rein und ich denke mal so, kurz bevor wir so wirklich in die letzte halbe Stunde gehen, kommt natürlich dann der Ausbruch. Er geht rein, er kann das halt nicht mehr mit sich rumtragen lassen. Er will auch hier mal die eigene Kontrolle übernehmen und halt diese Entscheidung festlegen, dass nicht Mrs. Robinson das jetzt ihm sagt und ihn die ganze Zeit quasi wie so eine Marionette verwendet, sondern er will den Ausbruch letzten Endes daraus haben und gesteht, was passiert ist. Und natürlich wird's logischerweise nicht angenommen.
Ja.
Und dann nimmt der Film ja nochmal eine ganz andere Richtung mit, weil dann aus diesem jungen Mann, der halt keine eigenen Entscheidungen treffen konnte und jetzt mal einmal eine Entscheidung getroffen hat, die halt natürlich für das absolut Negativste gesorgt hat, dass nämlich beide Frauen halt letzten Endes er von beiden Abschied nehmen muss in der Hinsicht und dann plötzlich eine gewisse Obsession damit entwickelt über diese Konsequenz der Entscheidung, weil er irgendwann mal auf diese Entscheidung unbedingt beharren muss, dass er sagt, ich muss jetzt diese Elaine heiraten und irgendwann mal sehr zum eigenen Stalker so sich entwickelt und dann sagt, nein, ich habe jetzt so viel eingesteckt, ich habe so viel versucht immer alles zu akzeptieren, was um mich herum ist, aber diese eine Entscheidung akzeptiere ich nicht und es wird dann zu einer sehr jugendlichen Obsession mit einer Frau, die ihn eigentlich auch vielleicht gar nicht wirklich heiraten will, aber oder beziehungsweise vielleicht doch, weil irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen daran dir verstrickt sind, weil es Tabubrüche halt gab zwischen und es wird nie so klar, in welche Richtung das jetzt wirklich hinkriegt. Das wird dann zu einem kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Engel mit fatalen Folgen vielleicht.
Ja, wobei wir ja auch am Ende immer noch nicht so richtig wissen. Das ist ja auch eine der geilen Geschichten am Ende, wenn sie dann zusammen in dem Bus sitzen und du erstmal so dieses oberflächliche Gefühl hast von geil, wir haben es geschafft, ne? Der geile Moment, auf dem jeder andere konventionellere Film enden würde. Du dann aber so diese Mimik hast, wo die Realisation kommt langsam, ne? Und was ja dann ironischerweise wieder eine Beziehung ist, wo du sagst, okay, wie zukunftsträchtig ist das eigentlich wirklich? Also ist das wieder nur dieser Moment der Euphorie gefolgt von Ernüchterung, wie es halt die Beziehung mit ihrer Mutter schon gewesen ist.
Total. Zum einen bricht es natürlich die Hollywood-Trope des Durchbrennens auf. Ja. Am Altar sagt die Frau am Ende, nein, ich will nicht den gut situierten, reichen Typen heiraten. Ich will
der
lieber,
nicht mit meiner Mutter gebumst hat.
Und lieber gehe ich zu dem Typen, der mir die ganze Zeit eigentlich Kopfschmerzen bereitet, aber irgendwie, er ist das Feuer. Er ist das Feuer
ist
eben.
So süß, ja.
Er hat diesen Blick am Ende und im kompletten Chaos übrigens brennen die durch, also von er er schubst alle in die Meute, er schlägt ihren Vater, sperrt die alle in der Kirche ein.
Mit einem Kreuz.
Mit einem Kreuz, ja. Komplett außer sich vor Wut, letzten Endes im Chaos, fängt dann diese Stille dann auch an. Mhm. Und wo alle und beide dann reflektieren müssen, ja okay, war es jetzt wirklich die richtige Entscheidung, die jetzt ja. hier getroffen wurde. Und ne, wunderbare Subversion des Ganzen. Eine Sache, die halt danach aber auch, du musst dir vorstellen, es ist so eine Sache, wo vor 60 Jahren Beziehungsmuster und auch solche Strukturen hinterfragt wurden, aber dann irgendwann mal gesagt wurden, ja, wir müssen das mal resetten, das ist nie passiert. Wir müssen trotzdem Romcoms und Liebesfilme erzählen, die halt genau das Gegenteil wieder reinbringt, wo wir wieder ins alte Hollywood-Gefilde reinbringen und bringen uns eigentlich wieder so ein bisschen wieder zurück auf die 30er, 40er Jahre zurück.
Ja, inzwischen sind Filme halt quasi entweder, also es ist sehr, sehr ganz oder gar nicht. Entweder sind Filme zu 100% subversiv und von der Prämisse schon deutlich, ja, fast schon als Parodie zu erkennen des Genres.
The Drama siehst du ja schon.
Ja, genau,
ist ein perfektes Beispiel.
Ist ganz, ganz klare Umkehrung der romantischen Comedy. Ne? Oder aber sie fahren relativ straight durch und wirken halt im Grunde schon längst überholt. Also du hast nur wirklich ganz wenige Ausnahmen. Ich würde sagen, so ein Pillion zum Beispiel schlägt irgendwo die Mitte zwischen beidem. Aber auch eben vor allem dadurch, dass er halt eben erstens den Angle reinbringt, dass es eine homosexuelle Beziehung ist.
Ja.
Und dann, weil er natürlich, obwohl es durchaus eine Comedy ist, natürlich eher dramatische Anleihen hat. Anders als jetzt sowas wie The Drama oder finde ich eben auch The Graduate, die halt durchgehend einen Grundhumor haben.
Genau. Die spielen mit situativer Komik sehr geschickt.
Total, ja.
Und sind Drama, weil du halt eben diese, oder eher gesagt, ein Jugenddrama letzten Endes darstellst, gepaart mit Humor und auch irgendwo zumindest die Form von romantischem Begehren halt stattfindet und halt eben von sexueller Befreiung, die dort drin thematisiert wird. Und das macht es ja irgendwie letzten Endes so revolutionär halt, dass man sich auch für dieses Ende entscheidet, dass man wirklich sagt, okay, wir brechen es jetzt wirklich auf, indem wir einfach zwei Menschen zeigen in einem Bus, die gerade komplette Scheiße abgeliefert haben und schweigen sich einfach nur an und lächeln irgendwie verwegen, weil sie glauben, dass das halt eben jetzt der richtige Move ist, zu lächeln und irgendwie auch wieder alles an gesellschaftlichen Erwartungen geknüpft ist. Aber so richtig weiß ja niemand. Und der Film entlässt uns ja auch eben mit dieser offenen Linie.
Ja, und vor allem, selbst wenn die beiden es schaffen, ne, nach dieser überhatzten Aktion, die beiden kennen sich ja auch nicht wirklich lang. Wer sagt denn, dass sie in 20 Jahren nicht genauso sein wird wie ihre Mutter, dass sie auch sagt, das war mein absoluter Fehler. Und sie sagt ja auch, was ich eine sehr, sehr geile Line fand, ist, als die Mutter ihr, nachdem, also sie läuft ja vom Altar weg, nachdem sie schon das Ja-Wort gegeben hat. Und die Mutter sagt, Elaine, it's too late. Und Elaine sagt zu ihr, not for me. Und das, finde ich, ist erstmal eine richtig, richtig brutal gut geschriebene Line, die halt einfach extrem clever platziert ist.
Ja.
Und dann aber halt auch so ein bisschen die Parallele ja doch irgendwo aufmacht, ne? Weil, wie gesagt, ist es die richtige Entscheidung? Man weiß es nie. Wir wissen nie im Leben, ob unsere Lebensentscheidungen die richtigen sind. Ist halt die Frage, ob es nicht manchmal, so wie Mr. Robinson es früher im Film sagt, ob es sich manchmal vielleicht einfach besser ist, sich so ein bisschen, so gerade solange man noch jung ist, einfach reinzuschmeißen und was zu riskieren und Dinge passieren zu lassen. Der Film sagt ja auch nicht, dass es zwingend schlecht sein muss. Der Film sagt halt einfach nur, dass nach diesem Moment der Euphorie die Unsicherheit kommt. Und
genau.
Ich glaube, das wird immer so sein.
Genau, weil du dann ja auch, und das passt ja auch perfekt, warum der Film ja auch heute noch seine Kraft hat. Ich meine, wir, wie gesagt, wir kennen uns auch da irgendwo wieder, weil wir auch sagen, ja, wir genießen auch irgendwo unsere hedonistische Freiheit und leben jeden Tag, als wäre es unser letzter so an manchen Stellen und zelebrieren auch einfach mal ein bisschen.
Jede Matlock-Folge könnte unsere letzte sein.
und leben nach dem Prinzip nach, weil was soll schon in 10 Jahren halt sein? In 10 Jahren werden wir uns wahrscheinlich dann irgendwo gesellschaftlich fügen und halt unterordnen, aber lass uns doch bis dahin erstmal unsere Spaß haben, die Hörner ausstoßen, wie man so schön sagt. Und das betrifft ja jetzt nicht nur rein als aus männlicher Sicht gesprochen, sondern jetzt auch ist das ja auch etwas, das auch aus weiblicher Sicht gesagt wird, so mit, ja, ihr habt diese biologische Uhr nicht, die ist etwas patriarchal geprägt ist, dass ihr ab 30 jetzt alles schon erfüllt haben muss, einen sicheren Job, ein Haus, ein Kind, eine Hochzeit zu haben.
Und wenn du mal überlegst, wie sehr sich das generell nach hinten verschoben hat, ne, wir reden jetzt über Themen mit Ende 20, Anfang 30, über die in dem Film mit einem Anfang 20-Jährigen gesprochen werden.
Genau, genau. Das hat sich halt eben zeitlich verschoben.
Aber die Tatsache, dass Umbrüche im Leben existieren, die wird niemals weggehen.
Absolut. Das ist das, was auch das Leben halt auch so zeitlos in der Form macht natürlich und die Themen, die dieser Film bedient. Allein Hochzeit. Wie gesagt, die kennen sich ja ein paar Wochen. Also sowohl Carl Smith, den sie ja heiraten will, den kennt sie ja auch nicht super lange wahrscheinlich.
Aber ich glaube, ist der nicht irgendwie auch irgendwie so Freund der Familie mäßig, aber
genau
wie er ja auch.
Ne? Ja, genau. Also, er ist ja auch nichts weiter als ein anderer Graduate letzten Endes. Es fühlt sich schon an, als ob sie so noch in einem Zeitalter leben, wo halt man Ehen arrangieren kann eben. Ja. Wo reiche Familien halt zueinander finden und halt die Power Balance halt festhalten. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und ne, auch darüber wird anders geredet. Ne? Wenige Wochen, Monate müssen sich nur kennen und heiraten dann. Ne? Bei uns, sagen wir so, heben ja schon viele die Augenbraue hoch, wenn sie sagen, was, ihr wollt heiraten nach nur 2-3 Jahren?
Ja.
Ne? Auch komplett andere Verschiebung. Aber jetzt mal davon abgesehen, haben wir jetzt so ein bisschen inhaltlich den Film jetzt mal durchgesprochen und auch ein paar Themen bedient. Wollen wir mal so ein bisschen in die technische Vielfalt des Films eintauchen, weil was der Film natürlich ja auch so besonders macht und warum er abseits von, dass er halt ein Klassiker ist, in Anführungsstrichen, und halt eine interessante Story erzählt, ist es ja ein Film, der sich auch technisch und auch gerade von der Visualität gut gehalten hat, weil wir ertappen uns ja selbst wieder, wenn wir wieder Klassiker zusammen gucken und uns wieder denken, ach ja, die Filme, die werden heute nicht mehr so in der Form gemacht.
They don't make them like they used to.
Genau, ist ein Klischee natürlich auch mittlerweile sowas zu sagen, aber oftmals erwischt man sich wieder und denkt sich, krass, das sind so, also allein technisch sind einfach gewisse Dinge nicht mehr möglich und einfach auch aus kostentechnischer Sicht machst du natürlich solche Sachen einfach nicht mehr, weil du safer sein musst. Und der Film erfüllt ja auch einige aufwendige Shots, Kamerafahrten. Mit was möchtest du einsteigen?
Ja, dann lass uns doch direkt, weil wir eben schon so ein bisschen über die Kamera geredet haben, lass uns doch direkt mal da bleiben. Also generell finde ich es sehr krass, wie präzise viel von der Kameraarbeit in dem Film ist. Also er arbeitet ja auch sehr, sehr viel mit Zooms und mit generell Entscheidungen, die Beschaffenheit des Bildes verändern. Also das sind manchmal Schwenks, die in ein neues Setup reingehen. Das heutzutage würdest du das mit einem Schnitt lösen. Ne? Setup 1, Schnitt zu Setup 2. Und der Film macht das in einem Take, was sehr, sehr beeindruckend ist. Dann gibt es diesen sehr, sehr langen Take, bei dem sich die Lichtverhältnisse mehrfach ändern im Hotel. Wo du auch verschiedene Setups hast, ne? In dem Fall Lichtsetups eben, die ineinander abwechseln. Ne?
Genau,
und das ist alles
drei verschiedene. Einmal das Zimmer, die Zimmerbeleuchtung, komplette Dunkelheit und
Jalousien,
äußeres Licht.
Genau. Und das finde ich halt sehr, sehr beeindruckend, gerade eben als ein Film zu einer Zeit, wo ja auch heutzutage, wenn ein Take definitiv nichts geworden ist, kannst du den einfach löschen und du filmst denselben nochmal. Okay, hast ein bisschen Akku verbraucht, aber früher war ja Filmmaterial wirklich, hat Schweine viel Geld gekostet. Und gerade da finde ich es eigentlich krass, dass sich die Leute getraut haben, so viel Varianz und auch so viel zu riskieren einfach. Also in einem Shot dermaßen viel Präzision auch abzuverlangen, die dann noch abgerufen werden kann. Ich meine, es gibt ein, zwei Zooms, die vielleicht da mal ein bisschen wackelig sind oder ein bisschen abrupt enden oder sowas, ne? Aber ich denke mir, das alleine so hinzubekommen und sich das zu trauen.
Genau, die Extrameile zu gehen dafür.
Ja, ganz genau, ja.
Weil ich sag mal so, die Zoom-Outs beispielsweise gibt es ja zwei, die sehr prominent sind. Und einer ist natürlich, das hat's ja auch beim Schauen gesagt, so leicht wackelig, ne? Ja. Die Idee ist natürlich größer als die letztendliche Durchführung davon. Das würde man heutzutage aber auch wahrscheinlich anders lösen. Du würdest halt wahrscheinlich nicht mal den Zoom-Out nehmen, sondern eine Aufnahme und dann den Schnitt machen und dann nochmal die Ausgangssituation am Ende zeigen zum Endzoom. Weil es ist ja auch immer so eine Sache, viele Entscheidungen werden ja heute nicht mehr getroffen, weil man natürlich auch die Aufmerksamkeit des Publikums halt nicht strapazieren möchte mit vielen langen Takes und mit steriler Kamera, zum Beispiel die Unterhaltungen zwischen Mrs. Robbins und Benjamin im Bett zum Beispiel, wo du halt innerhalb eines Takes letzten Endes drei verschiedene Ausrichtungen hast, wie die sich stellen letzten Endes. Ne? Sei es Mrs. Robinson ist zum Rücken von uns und redet mit ihm. Später dreht sie sich um und dann hast du über ihn Benjamin, wenn sie auf einmal von sich erzählen soll, wo du auch eine gewisse Shift in der Macht, in der Dynamik auf einmal hast, wo er über sie steht beispielsweise oder liegt in dem Fall.
Ja.
Auch da eine Blocking.
Ja.
Ist immer wieder eine Sache, über die können wir eigentlich nicht oft genug reden. Blocking ist halt eine der größten Sachen, die so ein bisschen verloren gehen in
ja,
vielen Sachen.
Sogar in sehr guten Filmen heutzutage. Ne? Die sehr guten Filme heute haben andere Dinge, die das wettmachen.
Ja.
Aber wirklich krasses Blocking hast du echt leider in den wenigsten Filmen.
Genau, da müsstest du schon halt sowas wie Killers of the Flower Moon dir anschauen, wenn du halt mal Massenszenen hast, wo du merkst, okay, da fließt gerade alles durch und durch. Und wie gesagt, Blocking ist jetzt nicht nur etwas, was halt in Szenen mit vielen SchauspielerInnen oder auch mit KomparsInnen gemacht und durchgeführt wird, sondern auch einfach mal, wie du Charaktere platzierst, wo sie halt hingestellt werden.
Oder gesetzt oder gelegen.
Genau. Und all das erzählt halt die eigene Geschichte letzten Endes, der Dynamik. Da ist das gesprochene Wort eigentlich scheißegal. Allein wie du die setzt, ist dann eigentlich die ganze Geschichte, die dabei erzählt wird.
Ja, generell, also ich meine, das ist auch ein gutes Skript. Und also der Dialog, ne, ein, zwei Momente, wo vielleicht so die Exposition ein bisschen weird ist, aber das ganze Szenario sich auszudenken, ist ja schon cool und spannend. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass für mich der Film, wie du es jetzt eben sagst, eigentlich wirklich vor allem über die Inszenierung funktioniert hat.
Ja.
Und auch ne, der Schnitt, wie suggestiv der Schnitt teilweise ist. Du hast dann diese Momente, wie als er sie das erste Mal dann nackt sieht und du diese ganz schnellen Inserts hast im Grunde von ihrem Körper. Das ist irgendwo, es traut sich was. Und es ist ein bisschen experimentell, kündigt natürlich auch ein bisschen das neue amerikanische Hollywood-Kino an, das dann später folgen soll.
Genau.
Die neue Welle. Aber insgesamt ist es halt einfach ja nicht unbedingt experimentell vielleicht, aber ungewöhnlich. Es nutzt Techniken, oder es wirkt zumindest heute nicht mehr so experimentell, aber es nutzt Techniken, die du einfach so wahrscheinlich davor und danach nicht mehr wirklich gesehen hast.
Genau, ich meine jetzt, du hast jetzt gerade die Nacktszene quasi mit Anne Bancroft, würdest du ja heutzutage ganz anders machen natürlich, weil die Auflösung hast du guckst ja heutzutage eine HBO-Serie und hast so viele nackte Körper wie, keine Ahnung, wie in 20 von diesen Filmen. Ne, da war das halt einfach so ein Tabubruch, auch dass eine große Schauspielerin halt, die Oscar-Gewinnerin ist, plötzlich dann nackt sich freigibt und du dann Inserts hast von eben der Brust beispielsweise oder von ihren nicht gebräunten Regionen.
Ja.
Und das sind natürlich mutigere und experimentellere Shots für die Zeit natürlich, weil das darum geht halt eben aufzubrechen und letzten Endes in der Post-Haze-Code-Ära eben sich auch ranzutrauen, was dann halt in den 70er Jahren dann nochmal spätestens halt mit Exploitation-Filmen halt nochmal ganz anders aufgewogen wird. Gerade im Schnittbereich hast du jetzt gerade schon angeteasert, es gibt einen meiner Lieblingsschnitte, die ich jeder Person zeigen würde, diese Szenen, die es da im Pool immer gibt, wie er reinspringt und dann plötzlich ins Bett gleitet.
Das ist eine geniale Idee.
Finde ich großartig. Also was für, in meinen Augen auch, viele heben 2001 den Cut hervor, ich hebe den hervor, weil ich mir denke, that's Storytelling. So erzählst du eine Geschichte. So, du musst nichts sagen. Du musst manchmal einfach nur Dinge zeigen. Das ist ja das, wofür cinephile Menschen halt sagen, so kann Geschichte erzählt werden.
Ja.
Das sind genau die praktischen Ergebnisse, wie du halt eine gewisse Stimmung erzeugen kannst, wie du ohne Dialog halt ein Stimmungsbild für einen Charakter abgibst.
Ja, generell wie Wasser in dem Film benutzt wird. Also im Deutschen funktioniert es ja witzigerweise noch lustiger oder noch treffender, weil wir ja sogar sagen, jemand lässt sich treiben, wenn jemand halt Dinge mit sich machen lässt, ne? Wenn jemand so die Dinge nimmt, wie sie kommen.
Absolut.
Weiß ich jetzt nicht, ob es im go with the flow, doch eigentlich.
It's a flowing state of mind, sagt man auch immer.
Ja, also doch, gibt es eigentlich schon. Es funktioniert im Englischen genauso gut. Aber das Bild von ihm, wie er einfach treibt oder aber singt, ne? Es gibt ja auch die prominente Szene, wo er den Taucheranzug trägt und dann versinkt. Also die Verbindung von Wasser und Lebensgestaltung wird sehr, sehr deutlich und dann natürlich mit diesem Matchcut dann am allerdeutlichsten.
Absolut. ganz deiner Meinung. Ja. Andere Sache, die ich noch natürlich hervorheben möchte, bevor wir gleich hier absetzen, ich sehe, wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit, der Soundtrack. Die Musik natürlich, die in den Film eingebracht wird. Simon Garfunkel haben natürlich damals ihren Durchbruch mit dem Film erreicht und Sound of Silence, Mrs. Robinson, Scarborough Fair, April May She Come, glaube ich, oder May She Will oder sowas hieß der andere Song noch, der eingesetzt wurde. Sind alles Hits geworden, alles Klassiker. Man muss ja nicht über den Einfluss von Simon Garfunkel für folkloristische Musik in den USA mit einsetzen. Die Männer auch mittlerweile nicht mehr zusammen, füllen immer noch Arenen und sind auch beide noch aktiv tatsächlich. Paul Simon und Art Garfunkel treten auch noch recht häufig auch in Deutschland auf.
Krass.
Ich glaube, so Anfang 2020er gab es ja auch noch, glaube ich, noch hier in Garfunkel-Konzert noch hier bei uns in Düsseldorf. Und hier auch brillant der Einsatz von Musik, wie er eingesetzt wird und auch wie die Songs nochmal wiederkommen. Ne? Du fängst mit Sound of Silence an und endest natürlich auch mit Sound of Silence.
Ja.
Scarborough Fair, wie du diesen hypnotischen Score nimmst und traumwandlerisch ihn mit dem Auto fahren lässt. Der geile Moment, als Mrs. Robinson nur angeteased wird, nicht aktiv stattfindet und du erwartest jetzt, dass in seinem gebuchten Zimmer Mrs. Robinson wahrscheinlich jetzt sitzt, aber es ist Mr. Robinson. Solche kleinen und halt diese April, May, June Monate vergehen, die Zeit, die Vergänglichkeit der Zeit gezeigt wird, während das Sexleben, also im Prinzip Zeit im Prinzip durch Sex erzählt wird beispielsweise.
Ja, total. Also ich habe dir ja währenddessen gesagt, wahrscheinlich einfach wirklich, weil es Folkmusik ist, aber ich musste sehr viel auch an die besseren Joachim Trier-Filme denken, also vor allem eben Der schlimmste Mensch der Welt und Sentimental Value. Mhm. Weil irgendwie so dieses Träumerische vermutlich genau hierher kommt. Ne? Also wie der Film die Folkmusik einsetzt, ist halt einfach, es wirkt unglaublich entspannend, es hat einfach eine extrem geile Atmosphäre, es passt mega gut auch zu einem Film über einen Mann zu Beginn der 20er, finde ich. Also es gibt diese Lebensstimmung einfach unglaublich wieder. Und ist ja auch vom Sounddesign her geil eingesetzt. Das wollte ich jetzt auch noch mal erwähnen, dass gerade zum Ende des Films, dass das Sounddesign extrem cool ist. Wir hatten ja diesen Shot, wenn er quasi losrennt, dann, nachdem sein Auto stehen geblieben ist.
Vorher Mrs. Robinson
lief. Genau, und dann aber zum ersten Mal wirklich dann keine Musik. Ne? Er ist auf dem Weg zu Mrs. Robinson und der zukünftigen Mrs. Robinson. Und es läuft aber das erste Mal keine Musik. Und während du im Film auch oft Momente hast, dass die SchauspielerInnen im Grunde gleich laut sind, egal wie weit sie von der Kamera weg sind, hast du hier auch wirklich seine Schritte kommen wirklich näher. Du hörst die Schritte zuerst gar nicht. Du hörst nur Verkehrsgeräusche im Hintergrund. Und das irgendwie ein sehr unheimliches Sounddesign ist. Später hast du auch in der Kirche den geilen Moment,
wo er an die Scheibe klopft.
Elaine. Und du siehst, wie die anderen Leute was zu Elaine sagen, aber du hörst nicht, was sie sagen, sondern du hörst nur seine Stimme. Und dann, wenn sie ihn registriert, hast du auch den Moment, wo dann alles still wird, was ja wiederum auch den Moment zurückbringt, wo er in dem Taucheranzug ist, wo auch Leute mit ihm reden und er kann es nicht hören. Also das Sounddesign ist extrem ausgeklügelt und durchdacht, gerade für einen Film 67. Ne?
Ja.
In Sachen Sounddesign kannst du ja heute einfach aus technischen Gründen deutlich mehr machen.
Gerade in der Zeit, wo der Tonfilm immer noch gerade 30 Jahre alt ist.
Ja, voll. Das finde ich halt so krass. Also ich weiß auch nicht, so andere Filme mit herausragendem Sounddesign, die mir gerade einfallen, auch mit so spielerischem Sounddesign. Ich wüsste nicht, ob mir gerade einer einfallen würde, der älter ist.
Du hast halt noch dann die typischen Hitchcock-Filme, die immer mit bewussten Sounddesign-Entscheidungen spielen. Ne? Psycho natürlich auch, der in der Ära jetzt rauskam.
Ja, klar.
Und auch mit gewissen Soundbites spielen. Aber da vielleicht haben wir noch nicht genug aus der Ära gesehen, um das richtig zu bewerten.
Ich will natürlich nicht sagen, dass es der erste Film ist, der Sounddesign spielerisch eingesetzt
aber,
hat.
Aber es fällt jetzt natürlich jetzt prominent nicht direkt einer ein.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, im Jahr 67 sind Filme in dem Bereich rarer gesät als heute. Also damals war Sounddesign, ne, bestimmt allein eine cleane Aufnahme von einem Gespräch hinzubekommen, war immer noch eine Herausforderung in manchen Situationen
wahrscheinlich. Absolut. Für die Leute, die übrigens bis dahin noch zuhören und vielleicht ein bisschen noch ein paar Klassiker gesehen habe, wo ihr sowas als Beispiel habt,
gerne
in die Kommentare reinhauen. Vielleicht sind es Filme, die uns gerade nicht einfallen und wir auf einmal denken, oh shit, ja genau.
Oder neue Empfehlungen, die wir noch ganz gar nicht auf dem Schirm haben.
Genau, man weiß ja nicht, wenn man so einen, keine Ahnung, Sam Peckinpah-Film guckt oder sich ein paar Actionfilme noch aus der Zeit. Ich meine, man denkt nochmal an so Steve McQueen-Sachen nach, wo er halt nur mit einem Motorrad rumfährt und mit einem Auto da nochmal Sounddesign-Entscheidungen damit reinspielen oder gesprengte Ketten beispielsweise. Aber bin ich komplett bei dir, das ist halt gerade für die Zeit und wenn man halt auch mit, gerade Sound ist ja so eine Sache, worüber man ja auch immer sehr viel meckern kann, weil halt Sound häufig auch meiner Meinung nach sehr vernachlässigt wird oder halt viele Regisseure und Regisseurinnen auch sagen, ja komm, wir haben das jetzt drin, das Bild ist ein bisschen wichtiger und entscheidender als der Sound und wir legen das ein bisschen dann drüber. ADR Improvement ist ja bis heute noch eine klare Sache. Und
ja, und ich meine, selbst da streiten wir uns ja immer rüber, wenn wir irgendwie einen Film von Tarkovsky oder so schauen oder generell irgendeinen Film aus der UdSSR, ne, wo du ja ganz, ganz heftig dieses, du weißt einfach, alles ist nachsynchronisiert.
Genau.
Also es klingt alles,
jeder
Dialog ist gleich laut.
Jeder italienische Neorealismus-Film leidet darunter, weil du halt natürlich die technischen Möglichkeiten vielleicht auch zu der Zeit nicht hattest und das Geld auch einfach gefehlt hat dafür.
Ja, du weißt, Filmkameras sind auch jetzt nicht unbedingt leise.
Mal kommt dann halt ein Rattern durch. Ich meine, ich bin der Letzte, der deswegen halt den Film schlechter bewerten würde, etc. Man muss das halt leider, Gott sei Dank, mit der Zeit ist. Aber es ist immer schade, dass wir trotz der ganzen technischen Fortschritte, die wir gemacht haben, ist ja immer noch nicht perfektioniert werden kann, weil da immer noch irgendwas nicht ganz sauber ist oder die Stimmen manchmal schlechter und dünner abgemischt sind im Verfahren oder generell einfach Soundchoices einfach auch sehr weird rüberkommen oder halt nicht gut geschnitten sind.
Ja, das ist nochmal das Nächste. Also hier arbeitet natürlich auch das Editing viel mit dem Sounddesign.
Ja.
Auch das, würde ich sagen, ist eher neueres Phänomen, würde ich jetzt ganz anekdotisch einfach mal behaupten, ohne das irgendwie historisch belegen zu
können. Ich glaube, es kommt auch einfach mit der Zeit, weil du auch Musik sehr viel mehr dann in Fernsehen und im Film auch mit einbindest. Also originelle Musik. Du legst ja nicht mehr das klassische Operette oder Orchestermusik drüber, sondern du hast wirklich Soundbites, die halt zum Schnitt oder zum Takt halt auch mit hinzugefügt werden.
Ja, ganz genau.
Genau, das wäre jetzt eigentlich noch so der letzte Punkt, den ich jetzt noch gehabt hätte. Fällt dir noch was ein?
Wir haben jetzt noch nicht wirklich über die Performances geredet, außer Dustin Hoffman. Also natürlich ist der Film bis in die kleinste Rolle stark gespielt. Ne? Anne Bancroft, die beiden haben einfach eine sehr, 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 sehr geile Dynamik. Auch es gibt diese eine Szene, wo sie nebeneinander im Bett liegen und es auch um ihre Vergangenheit geht, wo sie dann wirklich so ganz krass traurige Augen bekommt. Das fand ich war eine sehr beeindruckend gespielte Szene. Wir haben gesagt, irgendwie so diesen Sprachduktus, den sie hat, den gibt es ja heute gar nicht mehr wirklich. Das ist echt immer, ich will jetzt auch nicht wie so ein alter Opa klingen, der sagt, heute ist alles schlecht. Also ich glaube, wir haben hier oft genug über moderne Filme geredet, die ich sehr, sehr gut finde. Es ist halt einfach anders. Es ist auf eine andere Art und Weise geil und diese Art und Weise vermisse ich einfach manchmal.
Man muss ja auch sagen, es ist eine andere Ära, aber auch andere Art und Weise, wie du an Schauspiel natürlich rangehst. Du hast andere Schauspielstudien, du lernst ja von anderen Leuten, die halt das Werk auch anders beherrschen.
Leute reden ja auch einfach anders als in den 50ern, 60ern.
Genau. Die Sprache hat sich gewandelt, Intonationen haben sich gewandelt. So wie wir reden, ist ja auch so eine Mischung aus modern und hin und wieder mal altbacken. Ne? Das ist, ich sag mal so, ich erwische mich ja selbst, wie ich manchmal sehr blumig in meinen Formulierungen bin, während ich aber auch gleichzeitig in der nächsten Sekunde
Anglizismen verwenden
kann, mit Straßenslang, Jugendslang arbeiten kann. Ja, das ist alles,
das sehe ich dich.
Alles möglich. Ne? Sprache ist ja was super Wandelbares. Ja. Aber man muss aber auch natürlich sagen, Schauspielstudien und auch andere Upbringings, ist ja die Frage so, wie relevant das für viele Filme ist. Ne? Gerade in, ne, und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber wenn du jetzt gerade sehr viel mit Influencern oder sowas im Film arbeitest, dann weißt du halt natürlich, die haben keine klassische Schauspielausbildung gemacht. Da ist halt der Rededuktus anders auch angepasst und ein Regisseur geht auch natürlich anders mit den Leuten um.
Ja, wie gesagt, ne, ich habe ja während des Films so ein bisschen das Beispiel gebracht, wenn sich Sydney Sweeney mit ihrer krass vocal-freigen Stimme und sie sagt die ganze Zeit like und sie würde sich mit Anne Bancroft unterhalten, das würde ja klingen wie zwei verschiedene Spezies. Ne? Nichts gegen Sydney Sweeney in diesem Kontext. Es ist einfach nur ein Beispiel, weil sie immer sehr krassen Vocal Fry hatten. Darum für mich so die Repräsentation der modernen Sprechweise so ein bisschen ist. Aber es ist halt einfach, es sind zwei komplett verschiedene Welten. Man kann eins mehr mögen als das andere. Meine Präferenz ist da relativ klar, aber es wirkt natürlich fast schon wie so ein achtes Weltwunder, sich sowas heutzutage anzugucken und zu hören, wie die Leute damals geredet haben.
Ich habe so Bancrofts Schauspiel auch in dem Film ist ja auch ganz klar eine gute Mischung, die sich in der Mitte trennt. Also Mitte trifft. Einmal natürlich, also sehr auf naturalistisch, auf ihre Rolle angepasst, aber auch dann natürlich, sie hat jetzt nicht die großen Ausraster, aber sie hat auch natürlich irgendwo eine gewisse Theatralik mit. Hoffman ist ja auch sehr oft auf seine eigene übertriebene, überzogene Art und Weise, wie er dramatisch halt spielen will. Das ist ja auch, gerade in den Jahrzehnten später, ist ja auch viel reduzierter, wenn du dir andere Filme von ihm anguckst.
Voll.
Jetzt nicht so ein wie so ein Hook, da ist das ganz klar.
Kramer vs. Kramer.
Kramer vs. Kramer, genau. Ja. Ne, da treffen halt verschiedene. Ne, das Dramatic-Schauspiel oder das überzogene, theaterhafte, das gewinnt ja auch oder verliert ja auch heutzutage immer mehr Einzug, weil viele Leute auch mehr diesen naturalistisch geprägten Stil, der auch sehr viel reduzierter ist und sehr viel mehr über die Mimik lösen soll und weniger über den Sprachduktus, wird präferiert.
Ich habe auch das Gefühl, also ich bin ja nicht so oft im Theater, aber immer wenn ich irgendwelche Master-Shots, ne, wie heißt das so
Ausschnitte.
So Mitschnitte aus Theateraufführungen sehe, kommt es mir so vor, als würden viele Leute heutzutage einfach lauter performen, aber nicht, also weißt du, da hast du mal so einen Ralph Fiennes, der es halt geil macht, und es gibt hunderte mehr, wie gesagt, ich bin nicht sonderlich bewandert auf dem Gebiet, aber gerade, ich sag mal, Mitschnitte aus vielleicht nicht unbedingt großartigen Stücken.
Ja.
Da hast du es sehr, sehr oft, dass die Leute einfach so sprechen und immer lauter werden. Und aber halt, ne, man sagt ja, ich spiele für die letzte Reihe im Theater, aber irgendwie diese Expressivität, die Performances in dem Film halt zum Beispiel haben, so ein bisschen vermissen lässt.
Ja.
Catherine Ross wollte ich übrigens noch erwähnen.
Sofort, also, ich will noch einen abschließenden Punkt dazu machen. Ich glaube, der Mut zur Hässlichkeit ist ja auch immer noch ein bisschen.
Das sage ich seit 100 Jahren. Völlig richtig.
Ja, das ist ja etwas, das vor allen Dingen im Synchronschauspiel viel mehr präsent ist, ne? Wenn du davon mal Ausschnitt anguckst, wie die Leute letzten Endes komplett einen Handstand gefühlt machen oder Salto schlagen, während sie ihre Voice-Performance machen, einfach sich komplett nicht schämen, irgendwas draus zu machen. Das kannst du natürlich in einem Film nicht machen, weil du irgendwann mal davon ablenkst. Aber im Theater hast du das ja auch viel, also im guten Theater hast du ja auch viel präsent, dass die Leute komplett aus sich gehen und halt eine physische Präsenz oder eine ganz andere Leibesvisitation halt auch währenddessen machen.
Ja. Es gibt wahrscheinlich Filme, so im Blockbuster-Bereich, die, wo jetzt nicht unbedingt irgendwelche InfluencerInnen oder so gecastet werden, sondern die wirklich professionell synchronisiert sind, wo es wahrscheinlich cleverer ist, die auf Deutsch zu sehen als auf Englisch.
Ja.
Ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, es tut mir sehr leid für Sydney Sweeney, ich habe nichts gegen sie persönlich, ich kenne sie nicht, aber wenn ich mir Madame Web auf Deutsch oder auf Englisch angucken müsste, sind die Performances auf Deutsch wahrscheinlich geiler.
Das kann gut sein.
Ja, aber genau, es ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Punkt, Catherine Ross finde ich sehr spannend, sie ist natürlich auch gut, aber vor allem als Casting ist sie wahnsinnig gut als Tochter von Anne Bancroft.
Total glaubhaft und nachvollziehbar, warum sie so gecastet wird. Sie hat halt auch eine sehr reduzierte Rolle natürlich.
Vor allem in der zweiten Hälfte ist sie ja.
Ja, genau das. Und sie hat halt diesen Schreimoment, der ein bisschen expressiver ist, aber sonst auch sehr, sag ich mal so, davon ausgehend, wie sie auf seine Sachen immer reagiert letzten Endes. Ja. Also sie kriegt immer so ein bisschen die Anspiele von Dustin Hoffman und sie bietet ja mehr Reaktion statt Aktion letzten Endes. Was das angeht. Aber immer noch eine sehr gute Performance und Glaubwürdigkeit ist ja natürlich auch eine Sache, über die wir uns auch vorhin unterhalten haben. Kein Dealbreaker, aber es ist natürlich auch super spannend, die wahren Alter letztens der Schauspieler und Schauspielerin anzugucken. Catherine Ross passt das natürlich, die war ja 26 zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde oder rauskam. Ja. Wenn nicht so ein Ticken jünger noch dann, als er gedreht wurde. Hoffman natürlich spielt einen 21-Jährigen, der 29 zu dem Zeitpunkt natürlich war, Bancroft 36, die natürlich ein paar Jahre runtergeht.
Ja, ich glaube, da merkst du schon auch, dass bei Hollywood wahrscheinlich, selbst wenn sie ein Jahr älter gewesen wäre, hätten sie gesagt, oh, diese alte Frau mit diesem Knaben quasi gerade dem Ei entschlüpft. Mhm. Ja, also ein Dealbreaker ist es nicht. Ich finde schon, dass wenn du da mal ein Close-up von ihm hast und schon siehst, dass seine Stirn aussieht, als wären da schon die ersten 25 Jahre reingegraben worden. Also
Und was sagst du zu 20-Jährigen, die schon Haarausfall haben?
Ja, aber das ist nochmal was anderes. Also ich weiß nicht, vielleicht ist er einfach ein sehr nachdenklicher Typ und runzelt oft die Stirn, aber ich runze sehr viel meine Stirn und ich sehe jetzt erst so aus wie er in diesem Film, weil ich halt jetzt auch so alt bin. Ja, also wie gesagt, es ist kein Dealbreaker. Wir müssen eigentlich Dustin Hoffmans Eltern die Schuld geben, dass sie ihn so früh gemacht haben. Sie hätten ihn einfach ein bisschen später machen sollen, dann hätten sie den Film in den 70ern drehen können und es hätte besser gepasst.
Ja, und auch wieder da das klasse, ich bringe mal das klassische Argument. Ich hätte auch, wenn ich Dustin Hoffman bekommen hätte, mich auch nicht dagegen entschieden.
Ja, also das Casting ergibt Sinn. Es ist halt unter den Umständen ein bisschen schade, dass es nicht noch besser gepasst hat, dass beide nicht genau 20 Jahre auseinander sind.
Genau, am Ende waren es nur 7 Jahre.
Ja, das ist doch schon etwas weniger.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja eh immer das Allerwitzigste bei so Casting-Sachen, wenn du auf einmal Tochter und Mutter hast und du denkst, ja okay, sie war also 10, als sie bekommen hat. Ja. Okay, good to know. Ja, eine Sache, die auch in der heutigen Zeit ein bisschen besser beachtet wird, aber auch immer noch nicht so voll und ganz, wenn du jetzt Euphoria dir anschaust beispielsweise oder wenn du dir andere Serien anschaust und merkst, okay, die lassen sich halt für die Produktion von einer fucking Staffel 3 Jahre Zeit und die Leute altern und jetzt sollen mittlerweile 30-Jährige als 17-Jährige durchgehen.
Du guckst Stranger Things und denkst dir, warum erzählt mir diese Person mit 2 Hypotheken auf dem Haus was davon, was sie gestern in der Schule gemacht hat?
Hey, there, fellow kids.
Ja.
Ja. Ist ein klassischer Diskurs und ich glaube, der wird auch weiterhin immer noch existieren.
Es ruiniert den Film nicht und das ist das Wichtigste. Ich habe lieber diese Performances und denke mir dafür ab und an, alles klar, alter Mann, als dass ich nicht diese Performances habe und dafür sind die Leute, die deutlich weniger talentiert sind, halt gleich im passenden Alter.
Ja, ich denke mal, passendes Alter ist auch der perfekte Satz, um abzusetzen, denn der Film hat mit 60 Jahren natürlich auch sein passendes Alter erreicht und hält sich immer noch, würde ich sagen.
Absolut.
Und ja, für die Leute, die den noch nicht gesehen haben und sich den Podcast hier trotzdem zum Ende angehört haben, schaut ihn euch an. Also, wie gesagt, ist einer meiner Favorites, einer meiner liebsten amerikanischen Filme, stilprägend gewesen, sowohl technisch, schauspielerisch, visuell, inhaltlich nimmst du super viel mit raus und wie gesagt, lasst euch nicht vor die Reifeprüfung, also vor dem Titel wegstellen, sondern stellt euch da eure eigenen Reifeprüfung und zeigt, dass ihr auch solche Filme mit Geduld und mit Verstand euch anschauen könnt.
Ich finde, der erfordert nicht mal so krass viel Geduld. Ich finde, der ist 106 Minuten lang, ist echt knackig, ist super witzig durchgehend. Also ich fand, das war eigentlich ein ziemlich so eigentlich auf einer Pobacke so ein bisschen abgesessen, den Watch.
Ich spreche ja nur die Audience an, die halt sagen, ein YouTube-Video mit 6 Minuten ist schon
okay,
zu lang.
Okay, fair. Weil ich glaube, dass die tatsächlich nicht bis hierhin gehört haben. Wenn doch, dann absolute
Mad
Props
Respect,
euch,
sagt man dazu.
Wirklich. Nein, ich glaube, dass man durchaus sagen kann, dass der Film gealtert ist wie ein guter Wein. Macht total Spaß zu gucken, super unterhaltsam, hervorragend gemacht. Klar, so die paar Macken, die halt einfach dadurch definiert sind, dass es ein Film ist, der viele Techniken, die er anwendet, auch ein bisschen revolutioniert hat. Ich weiß gar nicht, geben wir Bewertungen bei Nachgeholt?
Kannst du gerne machen, musst du aber nicht.
Okay, aber weißt du was, dann mache ich es einfach nicht. Lassen wir die Leute im Unklaren und sagen einfach, bildet euch doch eure eigene Meinung, falls ihr, wie ich, diesen Film noch nicht gesehen habt oder anders als ich.
Ja, ich bin nicht so ein gieriges Schwein wie Luca und vergebe meine 10 out of 10, aber Leute, die mir auf Letterboxd folgen, wissen das auch.
Sehr gut. Ja, ich denke, das ist eine verdiente Wertung.
Super, super, super. Und dementsprechend verabschiede ich mich und setze mich ab. Danke an alle, die zugehört haben bis zum Ende. Und ja, könnt ihr mal auch gerne in den Kommentaren da lassen, was eure früheste Erinnerung mit diesem Film ist, wie oft ihr den gesehen habt oder was ihr damit verbindet. Ja, war es für euch auch damals die Reifeprüfung, als die 20 wart? Wo wart ihr? Etc. etc. Erzählt von eurem Leben, so wie es Dustin Hoffmann hier getan hat.
Teilt etwas mit uns. Habt ihr mal mit einer 20 Jahre älteren Frau geschlafen und ihrer Tochter?
Und warum Luca das bis heute bereut, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.
Macht's gut, ihr Lieben.
Bis bald. Ciao.